Es sind turbulente Wochen in der österreichischen Innenpolitik, Hausdurchsuchung, hitzige Diskussionen im Nationalrat und dann noch ein Jahr Corona-Krise in Österreich. Hallo und herzlich willkommen, Sie hören den Podcast der ORF-Pressestunde. Mein Name ist Simone Strebel und mein heutiger Gast ist FPÖ-Chef Norbert Hofer. Gemeinsam mit Doris Vettermann von der Kronenzeitung habe ich ihn zu aktuellen politischen Themen sowie zu seiner Partei befragt. Herr Hofer, Sie waren diese Woche beim Bundespräsidenten und haben ihm vorgeschlagen, dass er die Regierung entlässt. Das ist nicht passiert. Wie kann man sich denn so einen Termin vorstellen?
Das ist wahr, es ist nicht passiert, was aber nicht heißt, dass uns diese Regierung noch sehr, sehr lange begleiten muss. Wie ist so ein Termin? Also wir treffen uns regelmäßig, so etwa einmal im Quartal, sprechen dann auch immer ein bisschen über die Bundespräsidentenwahl und wie es uns damals ergangen ist und über die Fragen der Innenpolitik, die wirtschaftliche Entwicklung, die Arbeitslosigkeit und auch die Frage, wie es mit der Regierung weitergeht. Ich habe ihm gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass diese Regierung dem Land nicht mehr nützt, sondern schadet und daher es besser wäre, eine neue Regierung zu haben.
Jetzt haben Sie das groß angekündigt, auch bei einer Pressekonferenz. Ich gehe jetzt zum Bundespräsidenten und will, dass er die Regierung entlässt. Sie wollen ja auch als FPÖ den Unzufriedenen in der Corona-Krise eine politische Heimat bieten. Ist das nicht auch dann ein bisschen Showpolitik auch von Ihnen?
Es geht nicht darum, Unzufriedenen eine Heimat zu bieten, sondern es geht darum, dass man die richtigen politischen Schritte setzt. Und wenn man alles zusammenzählt, was in den letzten Monaten passiert ist, nämlich begonnen mit der Schreider-Affäre, wo gesagt worden ist, naja, das waren eh nur Druckerfestplatten, war nicht wahr, bis hin zu den Problemen rund um die Bewältigung der Corona-Krise mit der wirtschaftlichen Einbruch. Wir stehen ja im Vergleich zu allen anderen Ländern in Europa schlechter da, Arbeitslosigkeit, dann zuletzt die Hausdurchsuchungen, Corona-Verordnungen, die verfassungswidrig waren. Alles das in Summe macht es notwendig, diese Regierung neu zu denken.
Die FPÖ hat jetzt schon zwei Misstrauensanträge gegen ÖVP-Minister eingebracht. Einmal gegen Innenminister Karl Nehammer, einmal gegen Finanzminister Gernot Blümel. Blümel gilt rund um die ganzen Ermittlungen um Casinos und Novomatic als Beschuldigter und sie fordern seinen Rücktritt. Jetzt ist aber auch der ehemalige FPÖ-Finanzstaatssekretär und FPÖ-Mandatar Hubert Fuchs, ebenfalls Beschuldigter in der Causa. Ihrer Logik entsprechend müsste er nicht auch sein Mandat zurücklegen?
Das ist deswegen so unterschiedlich, weil Gernot Blümel als Finanzminister für die Aufsicht der Casinos verantwortlich ist. Und deswegen diese Situation eine ganz besonders heikle und schwierige ist und er auch Regierungsmitglied ist und nicht der Mandatar. Sie wissen, dass ja auch ein Mandatar der ÖVP im Bundesrat nicht nur beschuldigt ist, sondern angeklagt ist. Und dort hat es interessanterweise noch keinen Rücktritt gegeben.
Wann muss bei Ihnen wer zurücktreten? Bei einer Anklage?
In der Politik muss man Vertrauen in die Justiz haben. Aber der Rücktritt ist dann notwendig, wenn ich aufgrund meiner Probleme mit der Justiz meine Funktion nicht mehr ausüben kann in der Bundesregierung.
Jetzt hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Ermittlungen rund um FPÖ-nahe Vereine zwar eingestellt, seit 2019 wissen wir aber, dass das Institut für Sicherheitspolitik des ehemaligen FPÖ-Abgeordneten Markus Czank 200.000 Euro von der Novomatic bekommen hat als Unterstützung. Finden Sie nicht generell, dass man diese parteinahen Vereine strenger, schärfer kontrollieren müsste?
Also ich bin dafür, dass man Spenden an die Politik insgesamt untersagt. Das wäre eine grundsätzliche Maßnahme, die uns viel an Sorgen nehmen würde. Denn wir haben ein sehr gutes Parteienfinanzierungssystem in Österreich, wo sich keine Partei Sorgen machen muss, dass sie mit dem Geld nicht auskommen könnte. Ganz im Gegenteil. Und daher ist es nicht notwendig, dass Firmen an Parteien oder an parteinahe Organisationen spenden. Das sollte man untersagen.
Also auch nicht nur die Spenden an die Parteien, sondern auch an alle Vereine im Umfeld, in denen Politiker sitzen.
Naja,
das sind ja unzählige.
Das ist ein ganzes Konvolut an Vereinen. Wenn Sie als Politiker zum Beispiel in einem Sportverein aktiv sind, dann hat es mit der Politik nichts zu tun. Also das müssen Vereine sein, die parteipolitisch aktiv sind. Vorfeldorganisationen, Unterstützungskomitees, also alle die Dinge, die halt hier auch mit der politischen Tätigkeit im Zusammenhang stehen.
Wird es aber wahrscheinlich relativ schwierig, irgendwo die Grenze zu ziehen, wo beginnt oder wo hört dann die politische Arbeit auf, oder?
Aber man muss beginnen. Also ganz klar sind Vorfeldorganisationen, die Bünde natürlich bei der ÖVP, Stadtgruppen, Bezirksgruppen, Landesgruppen. Wie gesagt, wir haben ein gutes System der öffentlichen Parteienfinanzierung. Man muss aber auch Ausnahmen gestalten können. Also wenn zum Beispiel eine Ortsgruppe eine Bürgerstandlaktion macht und dort Spenden sammelt für einen guten Zweck, dann muss das weiterhin erlaubt sein.
Beim Herrn Czank und seinem Verein ist es ja nicht um irgendwelche Spendenaktionen oder kleine Standeln gegangen, sondern der hat auch 200.000 Euro vom Glücksspielkonzern Novomatic bekommen. Sollte man das da nicht genauer hinschauen bei solchen Vereinen und finden Sie es im Nachhinein okay, dass das so gelaufen ist?
Also ich bin in diesem Verein nicht aktiv, ich kann nicht sehr viel darüber sagen, aber ich weiß, es war ein Sponsoring-Vertrag, wo es auch eine Gegenleistung geben muss und das muss auch geprüft werden. Aber ich glaube, es macht wenig Sinn, jetzt auf diesen Verein zu sehen. Wir haben eine Situation, wo wir offenbar Zuwendungen haben dieses Konzerns an sehr viele Bereiche. Da gibt es auch das Alois-Mock-Institut, es gibt viele andere Organisationen.
Aber es gibt auch diesen Verein.
Natürlich, und deswegen bin ich der Meinung, man sollte sehr darauf achten, dass es keine Spenden gibt. Und wenn es eine Kooperation gibt, dann muss ganz genau klargelegt werden, welche Leistungen stehen hier im Zusammenhang. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darf es keine Zuwendungen geben.
Also Sie sagen nicht grundsätzlich, ein Glücksspielkonzern, der einen Verein von einem FPÖ-Abgeordneten unterstützt, auch wenn eine Gegenleistung dahinter steht, da sagen Sie nicht grundsätzlich, sowas gehört verboten.
Ja, ich verstehe es nicht, warum wir jetzt groß über die FPÖ diskutieren. Wir haben ein Riesenproblem in der Bundesregierung. Ich bin zu allem bereit. Ich sage noch einmal, keine Zuwendung, egal vom Glücksspielbereich oder von einem Brothändler, das ist mir ganz egal, an Parteien. Also ich glaube, das ist klug, das zu untersagen. Nicht, weil vielleicht diese Firma eine unmittelbare Gegenleistung verlangt, aber es ist doch eine gewisse Abhängigkeit, die dann gegeben ist, wo man sagt, mein Gott, damals habe ich von diesem Bereich der Industrie, der Wirtschaft etwas bekommen, das soll komplett abgestellt werden. Und das soll uns unterscheiden von der Politik in den USA, wo es einen sehr, sehr starken Zugriff der Konzerne auf die Parteien gibt und das möchte ich nicht.
Bleiben wir noch ein wenig beim Glücksspiel. Einer der Schlüsselfiguren in der ganzen Casinos-Affäre ist der ehemalige blaue Bezirksrat Peter Siedlow. Alle Experten haben gemeint, er war für den Job eigentlich nicht qualifiziert. Er ist dann in den Finanzvorstand gehievt worden, sozusagen. Die Vorwürfe sind, dass es hier einen Deal mit der FPÖ gegeben hat, mit Gegenleistungen des Glücksspielkonzerns. Er hat den Job nicht sehr lange gehabt, wurde abgesetzt und jetzt zieht Peter Siedlow vor Gericht und fordert hier 2,3 Millionen Euro sozusagen Schadenersatz, weil er zu früh abberufen wurde. Mhm. Finden Sie das fair?
Ich kann dazu nicht sagen, ob es fair ist oder nicht. Ich habe Peter Siedlow einmal getroffen, und zwar zufällig zwischen Tür und Angel, als er im Untersuchungsausschuss war und dort das Parlament betreten hat. Ich vertraue auf die Gerichte und auf die Justiz, dass hier eine Entscheidung getroffen wird, die dem Rechtsstaat entspricht. Ich kann nur eines sagen, dass ich in meinem Verantwortungsbereich als Bundesminister für Verkehr immer geschaut habe, dass die eine Funktion erhalten in Vorständen, die auch am besten qualifiziert sind. Und da waren sehr viele dabei, die eben nicht der FPÖ angehören. Also der Chef der ÖBB, Andreas Matte, ist jemand, den ich gebeten habe, auch in Funktion zu bleiben. Oder schauen wir zur Austria-Kontrolle, wo im Vorstand niemand sitzt, der der FPÖ angehört. Oder ob irgendjemand einmal FPÖ gewählt hat, weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit kein nahes Verhältnis zur FPÖ hat. Und deswegen ist es ein Weg. Ich glaube, ein Politiker muss schauen, einerseits zuzulassen, dass auch Menschen seiner Partei, wenn sie qualifiziert sind, auch in Funktion kommen dürfen. Aber sie dürfen nicht deswegen in Funktion kommen, weil sie einer Partei angehören.
Aber abgesehen auch von der Qualifikation, die FPÖ stellt sich ja gern so als die Partei der kleinen Leute dar. Jetzt fordert ein ehemaliger Bezirksrat von Ihnen 2,3 Millionen Euro für einen entgangenen Job. Ist das irgendwie noch in irgendeiner Relation zu sehen?
Schauen Sie, ich habe keine Freude mit großen Summen, wenn ich dann denke, was ein Postvorstand in Österreich verdient, nämlich 1,8 Millionen Euro jedes Jahr. Und es gibt, glaube ich, drei Postvorstände, wo es auch möglicherweise ein gewisses Naheverhältnis zu Parteien gibt, dann finde ich das zu hoch. Ich habe auch mit dem Bundespräsidenten übrigens auch zufällig darüber gesprochen, wie hoch die Gehälter in gewissen Bereichen sind. Aber das eigentliche Problem in Österreich ist die strukturelle Korruption. Und die passiert dort, wo eine Partei sehr, sehr lang an der Macht ist. Das ist auf Bundesebene die ÖVP. Das ist In gewissen Ländern sind das Parteien, in Wien die SPÖ, und dort ist die Gefahr, dass etwas passiert, besonders groß. Das wird die Grünen nie betreffen, weil sie nie lange an der Macht waren, wird die NEOS nicht betreffen, wird die FPÖ nicht betreffen. Aber wenn du Jahrzehnte regierst, dann ist das etwas, was sehr leicht passieren kann.
Sie haben jetzt auch schon Ihre Regierungszeit angesprochen. In dieser Regierungszeit ist auch der Ex-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs war auch bei einer Glücksspielmesse. Dort hat er auch den Novomatic-Eigentümer Graf getroffen, den Chef Harald Neumann, von dem wir jetzt viele SMS gesehen haben. Sind das Termine, die normal sind, dass man mit Glücksspielkonzernen sich auf einer Glücksspielmesse trifft?
Naja, Hubert Fuchs war in seiner Funktion weisungsgebunden, gegenüber dem Bundesminister. Wenn man so eine Messe besucht, wird es ganz schwer sein, niemanden zu treffen, der nicht im Glücksspielbereich tätig ist. Wichtig ist, dass man sich nicht beeinflussen lässt und gegen Gegenleistungen irgendetwas verspricht. Und das war bei Hubert Fuchs natürlich nicht der Fall.
Da gab es keine, weil das vermutet ja auch immer die Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass es eben gewisse Deals auch gegeben hat zwischen der Regierung und dem Glücksspielkonzern Novomatic.
Also ich kann nur sagen, dass in meiner Regierungszeit solche Deals nie ein Thema waren.
Aber Herr Hofer, Sie sitzen jetzt da und tun irgendwie so, als würde Sie das alles nichts angehen und müssten wir nur über ÖVP-Skandale oder vermeintliche Skandale anderer Parteien reden. Wir dürfen ja nicht vergessen, es war Ihr langjähriger Parteiobmann, der auf Ibiza war und sich dort um Kopf und Kragen geredet hat, der dort über Parteispenden am Rechnungshof vorbei gesprochen hat, der die halbe Republik dort verscherbeln wollte. Mitglieder Ihrer Partei gelten auch als Beschuldigte. Also so leicht können Sie sich da ja nicht abputzen und sagen, das geht mich alles nichts an.
Nein, ich mache mir gar nichts leicht. Aber ich darf schon anführen, dass mein Vorgänger und andere nicht mehr in der FPÖ Mitglied sind aufgrund dieser Vorkommnisse. Und dass ich jetzt mit einigen anderen die Suppe auslöffeln darf, die uns andere eingebrockt haben. Und was muss eine Partei daraus lernen? Wir müssen daraus lernen, dass man die Bodenhaftung nicht verlieren darf und dass man niemals in der Politik glauben kann, egal in welcher Funktion, man kann es mit den Reichen, Mächtigen und Schönen da mitmachen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, dann muss ich in die Wirtschaft gehen, wenn ich dort mitmachen will. Sondern man muss versuchen, die nötige Distanz zu wahren und bei seinen Entscheidungen so vorzugehen, dass es auch nachvollziehbar ist und nicht irgendjemanden zu bevorzugen. Nein, ich gebe die Verantwortung dafür nicht ab. Die Partei hat daraus gelernt. Es wird auch die Compliance-Regeln geben, von denen schon sehr viel gesprochen worden ist und die ja bald Thema sein werden natürlich. Aber ich will einfach als Parteiobmann der FPÖ eine Partei führen, von der ich weiß, dass sie die Kraft und Energie hat, sich um die Inhalte im Land zu kümmern und nicht um sich selbst. Und das sehe ich als meine große Aufgabe.
Bevor wir zu den Compliance-Regeln kommen, vielleicht noch kurz zur Justiz. Die ÖVP hat sich jetzt nach vielen Jahren, wo sie die Idee einer unabhängigen Generalbundesanwaltschaft abgelehnt hat, doch dazu durchgerungen, soll jetzt kommen, weisungsfrei, unabhängig. Von Ihnen, von der FPÖ, habe ich bis jetzt dazu aber nur gefunden, dass Sie das Ganze für ein Ablenkungsmanöver der ÖVP halten. Wie stehen Sie denn zu so einem unabhängigen Bundesstaatsanwalt?
Es kommt zu einem Zeitpunkt, wo die Angriffe der ÖVP auf die Justiz sehr, sehr massiv sind. Ich glaube, dass es wesentlich ist in der Politik, auch die Gewaltentrennung zu akzeptieren, nämlich dass Exekutive und Justiz auch und Legislative auch getrennt sind. Kritik muss immer erlaubt sein. Mir gefällt es auch nicht, dass Akten den Weg in die Öffentlichkeit finden. Denn gar nicht so, um die prominente Person zu schützen, sondern weil dann die prominente Person ja schon weiß, was auf sie zukommt. Also das muss einfach besser werden. Zum Bundesstaatsanwalt, da gibt es viele Fragen. Also wie wird bestellt? Weisungsfrei ja, aber jeder Mensch ist auch ein politischer Mensch. Ich weiß aus Erfahrung in Österreich, dass Entscheidungen, Personalentscheidungen auch immer eine gewisse politische Natur haben. Und der große Nachteil dabei wäre eben, dass jetzt der Justizminister jemand ist, den ich im Parlament befragen kann, der also dem Interpellationsrecht unterliegt und wo auch seine Partei, wenn sie nicht gut arbeitet, dann bei Wahlen abgestraft wird. Hier wird das weitergegeben. Ja, dazu kommt, dass jetzt mit die Staatsanwälte dann wir auch weisungsgebunden sein werden gegenüber der Exekutive. Es sind viele Dinge, die offene Fragen darstellen. Und ich möchte mir anschauen, wie der Vorschlag in konkret wirklich aussehen wird.
Aber Sie sind nicht generell gegen den Bundesstaatsanwalt?
Na, ich bin als Parlamentarier skeptisch, weil ich habe lieber einen Justizminister, den ich im Parlament befragen kann.
Mhm. Die Staatsanwälte haben vorgeschlagen, dass Sie zum Beispiel, dass Sie einen Vorschlag liefern, auch mit dem Bundespräsidenten, dass das dann so bestellt wird, nicht etwa wie beim Rechnungshof, wo wir ja alle wissen, im Vorfeld, selbst wenn es dann ein unabhängiger Kandidat ist, ist es eine ziemliche politische Taktik, die da in diesen Wahlen, in diesen Hearings auch mitspielt. Wie können Sie sich an diesem Vorschlag der Staatsanwälte, wäre das was für Sie auch?
Ich möchte mal klarlegen, warum wir jetzt darüber diskutieren. Die ÖVP hat wirklich Profis im Bereich der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn Sie ein bisschen zurückdenken, dann werden Sie immer sehen, wenn es ein Problem für die ÖVP gab, dann wird ein neues Thema aufgemacht, damit über dieses Thema diskutiert wird. Das machen wir jetzt auch gerade. Das funktioniert zum Teil, aber ich glaube, dass immer mehr Menschen auch erkennen, warum das so ist. Das war bei der Schröder-Affäre so, das war bei vielen verfassungswidrigen Erlässen so. Das ist auch so bei den Problemen mit der Justiz. Und ich möchte diese Ablenkung auch nicht zulassen. Wir werden über andere Dinge diskutieren müssen, was den Vorschlag einer neuen Funktion und Position anbelangt. Das wird im Parlament beraten werden. Aber das ist keine so große Sache, dass man auf Dauer diese Ablenkung zulassen sollte.
Aber diese Sache, NEOS, die Grünen, die SPÖ, viele Rechtsexperten haben ja schon öfters so einen Bundesstaatsanwalt gefordert, wo sie sagen, die Weisungsspitze soll nicht dem Justizministerium liegen, nicht die Politik, sondern wirklich eine unabhängige Stelle. Das ist ja jetzt eine lange
wird
Diskussion.
Wird diese Stelle wirklich unabhängig sein? Also kann ich die Person auch abberufen? Ist das jemand, der wirklich so besetzt wird, dass es keinen politischen Einfluss geben kann? Ist diese Person eine unpolitische Person? Also ganz so einfach ist es nicht. Und vor allem, ich will als Parlamentarier den Verantwortlichen oder die Verantwortliche, nämlich Justizminister oder Justizministerin, im Parlament auch befragen können. Und das fehlt mir hier.
In den vergangenen Tagen ist auch der Abschlussbericht der Untersuchungskommission zum Terroranschlag vom 2. November in Wien präsentiert worden. In dem Bericht steht ganz klar drinnen, es gibt kein Defizit beim bestehenden Terrorismusstrafrecht und damit auch keinen Ergänzungsbedarf. Das heißt, das widerspricht ja dann eigentlich auch den FPÖ-Justizplänen. Sie waren ja immer für eine Präventivhaft.
Das ist richtig, aber auch das ist richtig, dass nämlich dieser Vorfall, dieser Terrorakt in Wien mit den bestehenden Gesetzen hätte verhindert werden können. Das liegt völlig klar auf der Hand. Hier gab es ein eklatantes Versagen. Also der Attentäter reist ins Ausland, will sich Munition besorgen. Das wird nicht weitergegeben an die Justiz, weil die Justiz dann auch die Möglichkeiten gehabt hätte, ihn wieder festzusetzen. Also hier ist Fürchterliches passiert und das hätte auch mit bestehenden Gesetzen verhindert werden können.
Aber dann braucht es ja keine Verschärfung. Aber die FPÖ hätte ja doch gerne eine Verschärfung des Strafrechts.
Also natürlich eine Verschärfung des Strafrechts. Aber das ändert nichts daran, dass dieser Terrorakt hätte verhindert werden können mit den bestehenden Gesetzen. Wir sind sehr dafür, bei der Frage der Zuwanderung Verschärfungen vorzunehmen. Das wissen Sie. Ich würde auch am liebsten die ganze Welt einladen, aufnehmen, Menschen helfen. Aber wenn wir sehen, dass die Falschen nach Österreich kommen, dann müssen wir reagieren. Warum? 50% der Häftlinge in unseren Gefängnissen haben nicht unsere Staatsbürgerschaft. Das heißt, wir haben die Falschen ins Land geholt. Oder wenn ich jetzt so wie vor wenigen Tagen höre, dass jemand, der aus dem Grund des Familiennachzugs nach Österreich gekommen ist, einer Frau mit einer Flasche die Augen ausstechen wollte, um die Augen aufzuessen, dann sind das Fälle, die will ich in Österreich nicht haben. Ich will es nicht ablenken, ja, aber ich sage trotzdem, es gibt viel zu viele solche Fälle. Also, als ich jung war, mir war kein Fall einer Messerstecherei bekannt. Und es gibt jetzt so viele Messerstechereien quer durch Österreich, dass ich mir denke, da müssen wir vorsichtig sein.
Aber kommen wir zurück zu diesem Terrorbericht, weil da ging es auch um die schweren Mängel im BVT. Und die Mängel, die gibt es nicht erst seit dem Jahr 2020, sondern ein Ereignis, und das steht ganz klar in diesem Terrorbericht drinnen, ist diese umstrittene und dann später rechtswidrig anerkannte Hausdurchsuchung 2018, dem Jahr, in dem Herbert Kickl der Innenminister war. Und da sagen auch die Rechtsexperten, die diesen Bericht geschrieben haben, ab dieser Hausdurchsuchung, ab der Suspendierung auch vom früheren BVT-Chef Peter Griedling, gab es eine ganz, ganz schlechte Stimmung im BVT. Da war Herbert Kickl der Innenminister und hat das, wie die Kritiker sagen, auch befeuert. Welche Verantwortung trifft denn Herbert Kickl, wenn es ums BVT geht?
Also Herbert Kickl war kurze Zeit Innenminister und mit einer kurzen Ausnahme, nämlich einem SPÖ-Innenminister, war dieses Ministerium immer schwarz geführt oder jetzt zuletzt türkis. Aber diese schlechte Stimmung, also schauen Sie, es gibt auch andere Bereiche im öffentlichen Leben, wo vielleicht es in der Beamtenschaft eine schlechte Stimmung gibt. Aber deswegen zu versagen, darf ja wohl nicht automatisch passieren. Das ist ja kein Kindergeburtstag. Und zu behaupten, jetzt Herbert Kickl hätte das Telefon ihnen weggenommen, man hätte nicht anrufen können im Justizministerium, um zu informieren, was mit diesem Attentäter los ist, das ist absurd.
Aber es steht eben, das heißt, Herbert Kickl, Sie sagen, den trifft überhaupt keiner. Er war immerhin 1,5 Jahre Innenminister. Den Herrn Nehammer, den Sie so kritisieren, war 11 Monate Innenminister, also kürzer. Also ihn trifft da keine Verantwortung.
Herbert Kickl hatte versucht, das BVD anders aufzustellen. Das war auch der Grund, warum er dort auch einmal begonnen hat, Dinge anders zu organisieren. Was Karl Nehammer anbelangt, wir wissen, dass diese Informationen nicht weitergegeben worden sind. Ich kann Ihnen garantieren, wenn ein freiheitlicher Minister Innenminister gewesen wäre und es wäre zu solchen eklatanten Verfehlungen gekommen, also wo Menschen gestorben sind, dieser Minister wäre nicht mehr im Amt. Und auch wenn ich dieser Minister gewesen wäre, ich wäre sofort zurückgetreten.
Der Herr Griedling, der damals Schäfer, der sagt zum Beispiel über diese Zeit, es war die schlimmste, er sagt das, damit ich ihn richtig zitiere, er hat gesagt, diese Wochen waren die schlimmsten in meinem beruflichen Leben, damals rund um die Hausdurchsuchung und um die Suspendierung von ihm, die dann wieder aufgehoben wurde.
Die schlimmsten Wochen gab es wohl für die Angehörigen des Terroraktes in Wien. Was die mitmachen, weil der Staat versagt hat, da kann der Herr Griedling seine schlechte Stimmung wohl damit nicht vergleichen.
Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Die Regierung hat jetzt auch diese Woche ein neues Informationsfreiheitsgesetz beschlossen oder hat sich darauf geeinigt. Beinhaltet auch die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Wird noch einige Zeit dauern. Es gibt natürlich auch Ausnahmen für persönliche Daten und so weiter. Wie steht denn die FPÖ dazu eigentlich? Sind Sie dafür?
Grundsätzlich positiv für Transparenz, aber wie Sie haben schon angeführt, es müssen auch gewisse persönliche Daten geschützt sein, wo ein Bürger wissen muss, wenn der Staat diese Daten von mir hat, dann werden die nicht veröffentlicht. Ich bin auch sehr dafür, eine echte Transparenzdatenbank umzusetzen. Also das gibt es ja nur im Ansatz, wo auch jeder genau weiß, wie viel an Subventionen zum Beispiel fließen. Also jetzt weiß oft eine Gebietskörperschaft nicht, ob eine andere schon etwas bezahlt hat, und auch das muss besser werden.
Aber prinzipiell würden Sie das
prinzipiell
Gesetz,
positiv, dem Gesetz aber es zustimmen. Müssen auch persönliche Daten geschützt bleiben. Wir werden uns anschauen, wie im Detail der Vorschlag aussehen wird, aber Transparenz ist immer etwas Positives.
Wir haben jetzt schon öfter auch über Herbert Kickl gesprochen. Er hat auch diese Woche im Parlament ziemlich dominiert, kann man sagen. Könnte man ja meinen, er gibt in der FPÖ die Linie vor, oder?
Er gibt im Parlament die Linie vor und ich halte das für sehr, sehr gut. Denn wir haben eine Situation, wo man auch eine starke Opposition im Parlament benötigt. Wer sollte denn sonst drauf schauen, dass der Regierung auch auf die Finger geschaut wird? Die SPÖ ist für eine Verlängerung des Lockdowns. Also ist wohl dann keine Partei, die in echter Opposition steht. Und da braucht es einen starken Club und eine starke FPÖ. Und ich muss eines noch sagen. Ein starker Parteiobmann muss starke Persönlichkeiten zulassen in seiner Umgebung und keine Ja-Sager. Es ist immer besonders negativ, wenn du einen Parteiobmann hast, der nur Personen um sich herum hat, die Faserschmeichler sind, die immer noch sagen, wie super alles ist. Ich habe Gott sei Dank auch meine Pressesprecher wie Volker Höferl und meine ganzen Mitarbeiter, die sagen mir vollkommen klar, wenn ich etwas mache, was vielleicht nicht so perfekt ist.
Und wann war das letzte Mal?
Das passiert nahezu jeden Tag. Aber du brauchst starke Persönlichkeiten im Club, du brauchst einen Mitarbeiterstab, der offen und ehrlich zu dir ist. Und ich habe Gott sei Dank sehr, sehr starke Landesobleute. Und es kommt auch bei der Jugend sehr viel nach, wo ich glaube, dass diese FPÖ in Zukunft auch sehr, sehr gut aufgestellt sein wird.
Herbert Kickl will aber offenbar nicht nur im Parlament den Ton angeben. Er hat in einem Interview unlängst auch gesagt, wie er gefragt worden ist, ob er gern Parteichef wäre. Ja, natürlich, es wäre schon reizvoll und jeder Teamspieler würde gern Kapitän werden. Leitet das jetzt schon die Machtübernahme an der Spitze der FPÖ ein?
Ja, aber das ist ja positiv. Das zeigt ja, dass diese FPÖ...
Es ist positiv, wenn jemand an ihrem Sessel sägt?
Ich freue mich darüber, wenn die FPÖ so im Aufwind ist, dass auch diese Spitzenpositionen wieder gefragt sind. Und sage nochmal, ich lasse starke Persönlichkeiten neben mir zu. Und wenn ich einmal dereinst in eine andere Funktion gehen werde, dann wird es gute Persönlichkeiten geben, die hier nachrücken werden. Und mich freut das.
Und Herbert Kickl soll dann an Ihre Stelle kommen?
Ja, die Partei wird entscheiden, wer dann dereinst einmal der Nachfolger von mir sein wird. Das wird der Vorstand entscheiden, was den Vorschlag anbelangt. Und dann natürlich ein Bundesparteitag. Aber wie gesagt, du musst starke Persönlichkeiten neben dir zulassen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre es negativ. Und ich kann mich gut daran erinnern, vor einigen Jahren hat es geheißen, naja, die FPÖ hat ja niemanden außer ihren Obmann. Das hat sich Gott sei Dank sehr geändert. Wir haben starke Landesobleute, einen sehr, sehr starken Clubobmann und sehr viele Junge, die nachrücken werden.
In diesem News-Interview von Herbert Kickl gab es auch eine Umfrage für News. Und da habe ich jetzt was vorbereitet in unserer Grafik. Und zwar, da gab es die Frage, wer setzt die Interessen der FPÖ-Wählerinnen und Wähler durch? Norbert Hofer 32, Herbert Kickl 55. Und bei der Frage nach dem geeigneteren Parteichef, das ist die zweite Grafik, Norbert Hofer 30%, Herbert Kickl 44%. Also der schlägt Sie zumindest in dieser Umfrage, gibt Ihnen das nicht zu denken?
Nein, dann zählen Sie zusammen, dann sind es glaube ich 87% gemeinsam, die Interessen der FPÖ umsetzen. Nein, also ich bin nicht so ein Kleingeist und so ein Mensch, der sagt, um Gottes Willen, das darf niemand anders. Nein, wir brauchen diese starken Persönlichkeiten und ich bin froh darüber.
Wenn wir noch kurz bei Herbert Kickl bleiben, Sie haben bei dem schon angesprochenen online reduzierten Aschermittwochstreffen auch über die oft missverständliche Art von Herbert Kickl gesprochen. Herbert Kickl spricht aber zum Beispiel auch über Impfapartheid. Was kann man denn da missverstehen?
Ich habe nicht gesagt missverständlich, sondern wird oft missverstanden.
Aber wie kann man jemanden missverstehen, der Impfapartheid sagt?
Es muss auch erlaubt sein, oft sehr harte Formulierungen zu treffen. Aber mir fällt einfach auf, ich bin in meinen Interviews, das ist gar kein Vorwurf, sehr oft damit beschäftigt, zu interpretieren, was jemand anderes gesagt hat. Schauen Sie, ich glaube, wir reden viel zu oft darüber, wie etwas formuliert wird. Und es sind oft Dinge dabei, die kann man anders formulieren. Aber die Probleme, die dahinter stecken, das ist das eigentliche Ding, mit dem sich die Politik befassen muss. Nämlich die Frage, soll es einen indirekten Impfzwang geben? Und da sage ich als jemand, der sich impfen lassen wird, nein, den darf es nicht geben. Weil es eben nicht zwei Gruppen geben darf in Österreich, die Geimpften und die Nicht-Geimpften, die Gesunden und die weniger Gesunden, die Getesteten und die Nicht-Getesteten. Also da müssen wir sehr vorsichtig sein, eine Tür aufzustoßen, die wir nachher nicht mehr zubekommen.
Aber es geht schon auch um die Art der Formulierungen, wenn Sie gerade sagen, Sie sind der Parteichef, nach wie vor sind Sie halt jetzt in der Position, Herbert Kickl interpretieren zu müssen. Noch einmal, Apartheid ist ja wirklich kein Begriff, den man einfach so mal in die Runde schmeißt. Das war ein grausames, gewaltsames Herrschaftsregime mit Rassentrennung, mit Verfolgung, mit Gewalt, mit unzähligen tausenden Todesopfern. Das ist der richtige Begriff, um damit einen Vergleich herzustellen?
Also man darf es nicht vergleichen jetzt mit den Vorkommnissen in Südafrika, wo Menschen auch zu Tode gekommen sind. Aber dass es hier zwei Gruppen geben
könnte. Aber dafür steht das Wort Apartheid.
Ja, aber das heißt ja auch, dass es zwei getrennte Gruppen geben könnte. Nämlich hier die Geimpften, dort nicht die Geimpften. Und wenn du nicht geimpft bist, dann gehörst du nicht dazu. Mir tun besonders die Kinder leid, ist auch in den Schulen. Wir haben ja kurz vor der Sendung auch darüber ein bisschen gesprochen. Wenn Kinder sich nicht testen lassen wollen, was hier passiert mit diesen Kindern? Sie kennen die Aufnahmen, die ist auch auf Twitter viral gehen von einem Burschen, wie er hier unter Druck gesetzt wird. Ich bin persönlich Fälle bekannt, auch von behinderten Kindern in Sonderschulen, die es dann nicht mehr dann in die Schule gehen können, wo man dann ja die Tests in der Schule auch nicht nachholen kann, sondern dann vielleicht eine Nachziehfahrt sozusagen, eine Prüfung am Ende. Und wie geht es einem Kind, wie geht es der Kinderseele, wenn ich dann abgeführt werde, weil mein Test negativ ist?
Also das war jetzt das aber nicht...
Ist auch Apartheid.
Wir möchten
die anderen dürfen im Unterricht sein und der andere Teil muss eben zu Hause unterrichtet werden. Bei einem Test war klar zu sehen, es gibt in den Schulen kaum Fälle. Es gibt kaum Fälle, wo Kinder dann erkranken. Und das sind die Maßnahmen überschießend. Und die Aufgabe in der Politik...
Diese Woche 500 Schülerinnen und Schüler sind diese Woche positiv getestet worden, zwar bei einem bei einer sehr großen Anzahl an Tests, aber 500 Schülerinnen und Schüler, die niemanden anstecken können, weil wir wissen, sie sind positiv. Also ist das nicht auch was? Die sitzen in der Klasse also mit 20 Leuten. Da muss man doch froh sein über jeden, den man da findet, der positiv ist.
Also diese Schüler sitzen nicht so in den Klassen, dass es in einer Klasse, weil es nicht fünf wären, die infiziert werden. Dann ist auch die Frage, hätten diese 500 wirklich nur einer? Wenn Sie sagen, eine ist genug, dann müssten wir bei einem Fall alle Schulen zusperren. Es ist immer die Frage der Verhältnismäßigkeit, wir Politiker auch beantworten müssen. Welche Maßnahmen kann ich setzen, ohne zu überziehen und auf der anderen Seite einen zu großen Schaden zuzufügen? Warum werden keine Geräte zur Luftreinigung gekauft für die Schulen. Die gibt es, ja, um auch die Schulklasse sicherer zu machen. Warum wird das nicht gemacht? Hätten wir längst tun können. Für jede Klasse ist nicht passiert. Der Bildungsminister Heinz Fassmann, den ich sehr schätze, ich war auch mit ihm oft auf Auslandsterminen, hat gesagt, es wird keine Testungen geben in Schulen. Es wird keine Masken geben in Schulen. Jetzt ist es so, das Kind wird getestet. Für das Kind ist der Test 48 Stunden gültig und das Kind muss noch eine Maske tragen. Beim Lehrer ist derselbe Test 7 Tage gültig und er kann sagen, ich will mich gar nicht testen lassen, da muss er nur eine Maske tragen. Warum gilt für Kinder nicht das, was auch für die Lehrer gilt? Das verstehe ich nicht und das verstehen die Eltern auch nicht.
Wir würden gerne auch noch ein bisschen über Ihre Partei reden. Mhm. Ein großes Thema bei Ihrer Partei ist die oberösterreichische Landtagswahl im Herbst. Eine sehr mächtige Landesgruppe. Wenn wir uns das Ergebnis vom letzten Mal anschauen, da hatte die FPÖ einen großen Erfolg. Die Umfragen, in den Umfragen ist Ihre Partei aber steht derzeit nicht so gut. Was ist denn das Ziel für die oberösterreichische Landtagswahl?
Es ist ein Plus von 15,1%.
Damals,
das war ein Spitzenergebnis.
Im Zuge der Flüchtlingskrise auch, muss man sagen, am Höhepunkt der Flüchtlingskrise.
Aber das, was wir aus den internen Umfragen wissen aus Oberösterreich, da wird das Ergebnis ein sehr, sehr, sehr gutes sein. Das Ziel wird sein, mit Manfred Heimbuchner, der ein sehr bodenständiger, sachorientierter Politiker ist und seit vielen Jahren Verantwortung trägt, zweitstärkste Partei zu sein in Oberösterreich und ein Ergebnis, das deutlich über 20% liegt. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass er das schaffen wird mit seinem Team.
Soll er dann wieder, Sie kritisieren ja wirklich die ÖVP sehr, sehr stark, haben wir auch in dieser Pressestunde gehört. Die FPÖ in Oberösterreich hat eine Koalition mit der ÖVP. Geht sich das noch einmal aus?
Ich übe keine Kritik an Parteien grundsätzlich, sondern ich übe Kritik an der Politik von Parteien. Und die Politik von Türkis, es gibt ja immer noch Schwarz auch in der ÖVP, die Politik von Türkis mit dieser Operation Ballhausplatz halte ich für schädlich, weil es viel, viel zu sehr um Optik geht, um Marketing, um die Auftritte und aus meiner Sicht viel zu wenig um die Lösung. Ich habe zum Beispiel noch nichts gehört, ganz kurz bevor ich das Land gehe, nichts gehört, wie es mit Österreich dann nach der Krise weitergeht. Steuern senken, weniger Bürokratie, wie sichere ich die Zukunft? Und in Oberösterreich gibt es eine Koalition mit Manfred Heimbuchner. Er macht zum Beispiel den Bereich Wohnbau und ist dort sehr, sehr erfolgreich, wo ich glaube, dass diese Koalition auch eine gute Perspektive haben wird nach der Wahl. Aber das werden die Gremien dort entscheiden, wie diese Wahl stattgefunden hat. Und wer weiß, welche Mehrheiten es dort nach einer Wahl gibt.
Aber wie soll sich denn das ausgehen? Also Sie haben sich vor der letzten Nationalratswahl sehr angeboten, würde ich mal sagen, an die ÖVP. Sie haben Wahlvideos gemacht mit einer Paartherapie. Mittlerweile sind die Fronten sehr verhärtet. Die gegenseitige Ablehnung ist maximal. Ihr Motto lautet nur noch Kurz muss weg. Wie soll sich das ausgehen noch mit der ÖVP und FPÖ, auch nur in Oberösterreich?
Frau Feldmann, ich möchte an etwas erinnern, dass nämlich nach diesem ganzen Ibiza-Skandal Heinz-Christian Strache zurückgetreten ist, damit die Regierung auch weiterarbeiten kann, damit diese Regierung auch weitergeht. Dann habe ich die Verantwortung übernommen, sehr kurzfristig, und habe versucht, in vielen Gesprächen, auch mit dem Bundespräsidenten und mit dem Bundeskanzler, den Weg vorzuzeichnen, wie diese Weiterarbeit funktionieren kann. Und dann kam die Forderung, nein, das machen wir nur dann, wenn der Innenminister zurücktritt. Und da haben wir als Partei gesagt, und ich als Parteiobmann, als Designierter, das mache ich nicht. Ich lasse mir niemanden herausschießen, der noch dazu keine Verantwortung für das trägt, was ein anderer getan hat. Und wir sind gemeinsam zurückgetreten. Und dann im Wahlkampf war für uns klar, es gibt eine Mehrheit in der Bevölkerung, die will, dass es eine Neuauflage dieser Koalition gibt. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind dazu bereit unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Dann wollte aber die ÖVP mit Grün koalieren, das Beste aus zwei Welten, mittlerweile der Krieg der Welten, der ausgebrochen ist. Und das haben wir, die Situation so, wie sie eben ist. Ich bin der Meinung, dass diese Regierung wohl im Laufe dieses Jahres auseinanderbrechen wird.
Aber die Frage war, wie soll sich es zwischen ÖVP und FPÖ ausgehen? Sie attackieren sich gegenseitig die ganze Zeit. Wie soll das funktionieren in Oberösterreich?
Also ich habe gar nicht die Zeit, die ganze Zeit die ÖVP zu attackieren, weil es viele andere Dinge zu tun gibt. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt ja alle möglichen Koalitionen auf Länderebene. Es gab zum Beispiel, als wir in Koalition mit der ÖVP waren, Koalitionen der ÖVP mit Grünen auf Landesebene. Es gibt eine Koalition zwischen SP und NEOS auf Landesebene. Es gibt in anderen Bundesländern andere Varianten. Also Politik ist etwas für erwachsene Menschen, wo man nach einer Wahl sich zusammensetzt und ein Programm gemeinsam aufbaut. Und da ist in Oberösterreich wichtig, wie schaut das Programm in Vorarlberg aus oder in Kärnten oder in Wien, sondern in unserem Bundesland. Und das wird zählen.
Sie haben, als Sie die Partei übernommen haben, Sie haben gerade darüber geredet, strengste Parteiregeln, Antikorruptionsregeln versprochen. Sie haben das letztes Jahr im Jänner angekündigt. Sie haben dann in der letzten Pressestunde angekündigt, dass das im Jänner stattfinden wird. Mhm. Und wir wissen, es gab da eine Sitzung, wo es offenbar doch Kritik an diesen Regeln gegeben hat, dass die zu streng wären. Herbert Kickl war auch nicht bei dieser Sitzung und hat offenbar auch laut Kurier ein Mail geschrieben, überlegt sich das noch mal quasi so im sinngemäß. Was ist das Problem jetzt bei diesen Regeln? Sind die für Ihre Funktionäre zu streng?
Nicht zu streng, aber die Regeln, die uns vorgeschlagen wurden aus der Wirtschaft, von Profis aus der Wirtschaft, die auch große Konzerne beraten, wie man Compliance umsetzt, diese Regeln müssen für Parteien adaptiert werden. Das kann ich nicht eins zu eins übernehmen. Warum ist diese Frage so wesentlich? Weil es eine ISO-Zertifizierung gibt für Compliance. Und wenn ich diese Zertifizierung haben will, dann muss ich das genauso eins zu eins übernehmen, wie es auch in der Wirtschaft der Fall wäre. Und das würde bedeuten, dass auch die ehrenamtlichen Mitglieder unter diese Compliance-Regeln fallen würden. Und das ist für eine Partei nicht möglich. Ich kann nicht den Schriftführer aus einer kleinen Gemeinde, der ehrenamtlich mitarbeitet, gleich behandelt wie einen Minister, einen Präsidenten oder einen Parteiobmann. Und hier müssen wir zwischen diesen zwei Gruppen trennen. Und das passiert gerade.
Wie lange dauert das noch? Weil das haben Sie ja eigentlich schon, Sie haben es schon angekündigt.
Ja, es gibt noch ein Treffen, das wiederum zwei Tage dauern wird. Das war vorgesehen für gestern und für vorgestern. Kann nicht stattfinden. Warum? Weil die Tiroler nicht anreisen können, weil die Vorarlberger über Bayern anreisen müssten und weil ein Landeshauptmann an Corona erkrankt ist. Und deswegen haben wir es geschoben.
Ein Thema, das sich auch seit Ihrer letzten Pressestunde geändert hat, haben wir damals über die Identitären geredet. Da gibt es ja einen aufrechten Beschluss, dass niemand, der bei den Identitären Mitglied ist, bei der FPÖ Mitglied ist. Einen Tag später, im Dezember, hat plötzlich Ihr Generalsekretär gesagt, es ist vorbei mit dieser Distanziererei. Und ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was jetzt gilt in der FPÖ.
Der Vorstandsbeschluss gilt natürlich. Und was die Distanz anbelangt, da ging es um einen Jugendfunktionär aus Salzburg, der unter Druck geraten ist mit, glaube ich, 17 Jahren, der das gesamte mediale Trommelfeuer erlebt hat, das sonst nur ein Politiker erlebt, der in Spitzenfunktion ist. Und hier war gemeint, wir übernehmen Verantwortung für unsere Mitglieder und distanzieren uns nicht und lassen jemanden fallen.
Aber war das dann eine unglückliche Aussage Ihres Generalsekretärs? Weil das ist so konsumiert worden, auch nach Ihrem Interview, wo Sie gesagt haben, der Beschluss gilt. Ist das dann so wahrgenommen worden, dass Sie offenbar jetzt wieder sich öffnen?
Nein, die Aussage war nicht unglücklich. Es war eher unglücklich, wie es interpretiert worden ist. Aber wir haben ja x-mal gesagt, wie es gemeint war. Und damit ist das auch, hoffe ich, klar, wohin der Weg auch geht.
Kommen wir jetzt zum Thema Corona und zu Ihrer Ausrichtung in Richtung der Unzufriedenen und auch Corona-Skeptiker oder auch Corona-Leugner. Es ist klar, die FPÖ hat einen harten Absturz hinter sich und Sie müssen versuchen, hier wieder Wählerstimmen zu lukrieren, konzentrieren sich da aber offenbar sehr auf ein gewisses Spektrum der Bevölkerung. Sie sind eigentlich gegen das Testen, Sie sind gegen die Maske. Teile Ihrer Partei treten ganz offen gegen das Impfen auf. Ihre Sozialsprecherin hat vor Weihnachten gesagt, gehen Sie sich lieber nicht testen, weil wenn Sie positiv sind, können Sie nicht Weihnachten feiern mit Ihrer Familie. Ist das alles wirklich Ihr Ernst oder ist das einfach nur politische Strategie?
So, jetzt muss ich einmal kurz zurückdenken, was die Regierung hier alles uns vorgeschlagen hat insgesamt. Also nächster Bundeskanzler, es wird keine Masken geben. Die Maske ist völlig unsinnig, es wird also keine Maske geben. Die Maske kam. Dann der Gesundheitsminister, es wird keinen Lockdown geben. Es kommt kein Lockdown, das ist nicht der Fall. Der Lockdown kam. Dann, es wird keine Testungen in Schulen geben. Es gibt Testungen. Die Grenzen werden nicht gesperrt werden. Die Grenzen wurden gesperrt. Also man sieht schon die gesamte Entwicklung in dieser Phase. Phase ist gut, im gesamten letzten Jahr, wo es eine große Verunsicherung gab, weil man nicht wusste, als Bürger, wie geht es jetzt mit mir weiter. Es geht nicht darum, dass sich die Opposition auf die Unzufriedenen konzentriert, sondern dass ganz im Gegenteil die Regierung gesagt hat, wir wollen Angst machen. Diese Protokolle liegen vor. Wir wollen Angst machen, wir wollen Angst verbreiten. Das Ergebnis ist jetzt, dass die Menschen verunsichert sind, dass es große Probleme gibt im Rahmen einer psychosozialen Krise, die wir haben, Depressionen, Selbstmorde, verzweifelte Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, die Politik muss eine Perspektive geben. Wie geht es nach dieser Corona-Krise weiter? Sie wird irgendwann einmal vorbei sein. Hoffentlich bald einmal vorbei sein. Begleiten wird uns das Virus wohl ein Leben lang. Aber da muss ja auch der wirtschaftliche Aufbau weitergehen. Da muss ich ja schauen, wie kann ich Arbeitsplätze schaffen. Ich muss Investitionen in die Infrastruktur vorziehen. Ich muss Eigenkapital gleich behandeln wie Fremdkapital für die Unternehmen. Es gibt viele Maßnahmen, die gesetzt werden müssen, aber da hat man die Ohren verschlossen und denkt nicht in die Zukunft. Und das meine ich, wenn hier erwachsene Politik gemacht werden muss. Also Politik von Menschen, die auch schon Lebenskrisen gemeistert haben und wissen, wie man wieder rauskommt. In so einer Phase wie jetzt wäre mir ein Bruno Kreisky, der vielleicht weniger ins Fitnessstudio geht und weniger darauf achtet, dass alles
Slimfit
ist und so weiter, wär mir lieber als diese ganze Marketingmaschinerie, die wir erleben.
Aber noch ist die Pandemie einfach da und hat uns alle ganz fest im Griff. Und wenn Sie der Regierung nicht glauben, aber dann glauben Sie doch den Experten, den Virologen, den Epidemiologen. Die sagen alle, Maske ist sinnvoll, Abstand ist sinnvoll, Impfen ist sinnvoll.
Aber was soll ich der Regierung noch glauben? Zuerst sagt sie, es kommen keine Masken, dann kamen die Masken. Es kommen keine Massentests. Es gibt die Expertise aus dem Gesundheitsministerium, erst ein paar Wochen alt, wo gesagt worden ist, bitte keine Massentests.
Der Wissenschaft vertrauen Sie auch nicht.
Im Gesundheitsministerium sitzen ja wohl hoffentlich Fachleute, sonst kann man das Ministerium auflösen. Die haben gesagt, es soll keine Massentests geben. Und dass sich die Regierung an die Expertise der Experten hält, ist ja wohl nicht der Fall. Die FFP2-Maske, die ich auch trage, einfach weil es vorgeschrieben ist und weil ich mich an die Gesetze halte, das sagt die Union, die Europäische Union, bitte keine FFP2-Maske. Also man muss sich schon überlegen, was ist jetzt die Expertise, der man auch wirklich vertraut?
Die sagt, weil sie so teuer sind, aber die Masken in Österreich
kosten
60 Cent.
Jetzt kommen dann neue Masken, die Nanomasken, die auch wirken, wenn die Maske feucht geworden ist. Ich sage, es geht hier immer weiter. Die Entwicklung, man muss einen grundsätzlichen Zugang finden. Und mein Zugang ist, es soll keinen weiteren Lockdown geben. Und ich bin für alle evidenzbasierten Maßnahmen, die ermöglichen, dass das Leben normal weitergeht. Denn wir müssen
Sie sagen kein Test, kein Testen, keine Masken.
Nein, ich sage,
und impfen auch nur, wer will.
Das, darf ich nur kurz ausführen?
Wie soll man dann diese Pandemie bekämpfen? Weil das sind ja alles Sachen, wo Sie, Expertinnen und Experten sagen, die sind sinnvoll.
Wofür ich bin. Bitte soll mir doch jemand erklären, der Regierung, warum Hausbesuche im Rahmen der Prostitution erlaubt sind und warum es verboten ist, beim Wirten ums Eck ein Schnitzel zu essen. Und das sind keine evidenzbasierten Maßnahmen, das ist unsinnig, ich möchte es höflich ausdrücken. Das heißt, hier einen Zugang zu finden, wo ich sage, kein Lockdown mehr, aber das Leben unter Regeln weiterleben. Ich habe auch gesagt, ich wäre auch dafür, weil wir wissen, ich will das noch länger begleiten, nicht nur ein halbes Jahr, einmal die Menschen zu befragen, was wollt ihr? Wollt ihr weiterhin, dass wir Lockdowns machen? Wenn die Mehrheit das will, soll es geschehen. Oder wollt ihr, dass wir unter klaren Regeln das öffentliche Leben, den Arbeitsplatz sichern, auch das Vereinsleben wieder sichern, den Kulturbereich sichern und den Gastbereich sichern, dass das alles wieder möglich wird. Diese Grundsatzfrage würde ich gerne stellen. Denn jetzt kommt der nächste Lockdown auf uns zu. Die Zahlen steigen schon wieder und Sie werden sehen, in einiger Zeit sperren wir wieder zu. Und ich bin hier nicht dafür, das so zu machen.
Aber machen wir es konkret, wenn Sie sagen, die Gastronomie, Sie sagen Testen, nein, aber welche Sicherheitsmaßnahmen soll es da geben? Würden Sie da die Tests vorschlagen?
Warum sagen Sie immer Testen, nein? Ich habe mich auch testen lassen, als ich heute hereingekommen bin.
Das stimmt.
Also ich sage, ich bin für alles, das es ermöglicht, und evidenzbasiert ist, dass das öffentliche Leben wieder möglich wird. Das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste. Denn wenn wir alles zusperren auf Dauer, dann wird auch niemand die Pensionen finanzieren können. Dann sind die Pensionen nicht sicher. Da wird auch niemand sichern können, dass das Gesundheitswesen finanziert ist. Das ist nämlich auch nicht sicher. 100.000 Operationen wurden schon verschoben. Krebsvorsorge funktioniert nicht. Also wir müssen das Leben wieder ermöglichen. Die Menschen wollen nicht nur überleben, sie wollen auch leben.
Aber zum Testen, es gibt ja auch beim Testen jetzt keine einheitliche Meinung in der FPÖ. Sie sind fürs Testen oder Sie testen sich, aber Sie haben durchaus ja auch Menschen in Ihren Reihen, die sagen, nein, wir sind dagegen und die sogar davon abraten. Und weil Sie jetzt schon die Volksabstimmung angesprochen haben, die Sie gern machen würden, mir ist da ehrlich gesagt nicht ganz klar, was Sie gern fragen würden. Lautet die Frage dann irgendwie, sind Sie für einen weiteren Lockdown oder sind Sie für einen Kollaps des Gesundheitssystems und viele weitere Tote?
Darf ich kurz das Testen anführen? Ich lasse mich testen, wenn es vorgeschrieben ist, weil ich angelobt bin auf die Verfassung und auf unsere Gesetze als Politiker. Und ich achte auch dann Gesetze, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass sie klug sind. So, also das ist mein persönlicher Zugang. Bei den Tests gibt es die Expertise, die Teststrategie heißt das, aus dem Gesundheitsministerium, die sagt, keine Massentests. Und deswegen muss man wohl skeptisch sein dürfen, wenn sogar hier gesagt wird, es ist nicht der richtige Weg. Zur direkten Demokratie, ja, ich wäre dafür zu sagen, wollt ihr, dass wir die schärfste Maßnahme ergreifen, nämlich die Amputation, chirurgisch, das ist der Lockdown. Oder wollt ihr vielleicht mittelchirurgische Maßnahmen, nämlich ein Leben unter Regeln, und zwar unter evidenzbasierten Regeln. Und diese Grundsatzfrage möchte ich gestellt haben, damit auch die Politik weiß, welche Maßnahmen sie zu treffen hat. Warum? Wir müssen die Menschen bei diesen Maßnahmen ja mitnehmen. Die Bewegungsdaten zeigen ja ganz klar, dass seit dem ersten Lockdown sich sehr viel verändert hat. Beim ersten Lockdown waren die Straßen komplett leer. Jetzt ist normaler Betrieb. 60% aller Ansteckungen kommen aus dem privaten Bereich, weil die Menschen aus dem öffentlichen Raum weggedrängt wurden und sich privat ohne Regeln treffen.
Jetzt sprechen Sie sogar selber das Evidenzbasierte an. Das sagen ja alle Experten, Virologen, wenn einfach die Zahl der Infektionen steigt, wird irgendwann das Gesundheitssystem kollabieren, weil die Spitäler überlastet sind, weil zu viele Menschen in Krankenhäuser müssen, vor allem auch auf den Intensivstationen. Also das hängt ja zusammen.
Ich bin sehr dankbar, dass Sie das ansprechen, weil ja wir seit einem Jahr auf diese, wie ein Kaninchen auf diese rote Linie starren, ja, nämlich die Anzahl der Betten, der Kapazitäten. Und es kommt niemand auf die Idee, vielleicht diese Linie zu verändern. Nämlich jetzt in dieser Phase zu sagen, wir müssen die Kapazitäten schaffen. Und da sage ich seit einem halben Jahr, wir müssen die Heeresspitäler reaktivieren. Weil genau dort ist das Backup vorhanden, dass wenn mehr Betten benötigt werden, auch diese Betten da sind. Und Sie wissen ja, dass bei allen Maßnahmen, die wir setzen, es nicht darum geht, die Gesamtzahl zu verringern, sondern die Spitze dieser Kurve zu kappen und die Infektionen zu verteilen sozusagen. Und da ist es klug, nicht nur bei den Maßnahmen anzusetzen, sondern auch bei den Kapazitäten.
Was mich noch interessieren würde, die Corona-Demos haben ja auch für sehr viel Aufregung gesorgt. Die FPÖ hätte ja Ende Jänner auch selbst eine Demo gemacht, weil die Demos verboten worden sind. Ihre FPÖ-Demo ist dann auch verboten worden. Trotzdem haben sich dann 10.000 Menschen aufgemacht, auch 3 FPÖ-Abgeordnete. Wenn Sie sagen, Sie halten sich an die Regeln, wenn eine Demo verboten wird, dürfen dann FPÖ-Mitglieder auf diese Demo gehen?
Also zunächst am Grundsätzlichen, es war zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik der Fall, dass eine politische Veranstaltung verboten worden ist. Es gibt auch heute wieder eine Demo in Wien, habe ich nachgelesen, die wird nicht verboten, der Sozialistischen Jugend. Ich bin auch dafür, dass das nicht verboten wird. Aber es meldet eine Oppositionspartei eine Veranstaltung an und die wird verboten. Also das ist eine Entwicklung, die ist brandgefährlich, ich möchte es unterstreichen. Demonstrationen müssen erlaubt sein, aber unter den Regeln, die gelten. Wenn das Gesetz vorschreibt, bei der Demo Maske und Abstände halten, dann ist der Veranstalter verantwortlich, dass das auch passiert. Und wir haben auch gesagt, wir tragen dafür die Verantwortung. Dann wurde diese Demo verboten. Dann haben sich Menschen so getroffen, eben nicht bei einer 10.000. Demo. Und da gibt es aber dann auch keine Regeln. Und das ist ja das Absurde dabei. Black Lives Matter war erlaubt in der Zeit des Lockdown. Da waren 50.000 Menschen dort. Da war das alles kein Problem. Bei anderen Demos ist es auch kein Problem. Und hier, wenn es um die Corona-Maßnahmen geht, wo sich viele Menschen große Sorgen machen, dann wird das verboten. Also da sind wir in eine Richtung unterwegs. Sogar Russland hat der Österreich kritisiert, weil Demos verboten werden.
Aber bei diesen Demos, es gab ja schon Corona-Demos und da sind vielfach eben nicht die Regeln eingehalten worden.
Ja, aber dann,
worden.
Nach dieser Logik müsste ich sagen, es gab einmal eine Demo gegen eine Abschiebung. Da wurde das nicht eingehalten. Es darf dafür keine Demos mehr gegen Abschiebungen. Das ist nicht möglich. Das ist Faschismus. Und das dürfen wir nicht zulassen.
Ihre Abgeordneten, die dort waren, haben für ein Foto die Maske abgenommen worden, sind sehr kritisiert worden. Würden Sie denn raten, FPÖ-Abgeordneten zu einer untersagten Demo zu gehen?
Es war keine Demo, deswegen gab es auch keine Maskenpflicht.
Ja, aber
es war keine Demo, deswegen gibt es auch keine Maskenpflicht im Freien. Vielleicht kommt es die Maskenpflicht im Freien an. Schober will das ja unbedingt haben. Ich weiß nicht, was er dann noch alles haben wird. Er zeigt uns immer die Tafeln, die wunderschönen Zahlen, die es gibt. Ich kann nur sagen, dass dieser Gesundheitsminister maximalen Schaden anrichtet mit seiner Politik. Und ich hoffe, dass dieser Albtraum auch bald einmal zu Ende gehen wird. Ich wünsche mir einen Experten in diesem Ministerium.
Was vielen aufgefallen ist, diese Woche auch im Parlament oder schon länger, dass die FPÖ-Abgeordneten keine Masken tragen. Wir wissen, okay, im Parlament kann das offenbar nicht möglich sein, dass die Abgeordneten Masken tragen. Aber wenn sich die gesamte Bevölkerung daran halten muss, dass eine Maske zu tragen, sollten das dann auch nicht die Abgeordneten machen?
Nun, der Herr Parlamentspräsident hat mit großem finanziellen Aufwand Plexiglaswände im Parlament errichten lassen, mit dem Hinweis, dann braucht man keine Masken. In der Hausordnung sind die Masken für die Mandatare auch nicht vorgesehen. Und es gibt auch im Parlamentsclub der FPÖ nicht mehr Corona-Fälle als in anderen Fraktionen. Daher geht dieser Vorwurf an der Realität auf.
Aber haben Sie nicht auch als Politiker eine gewisse Vorbildwirkung?
Ja, unbedingt. Politiker haben eine Vorbildwirkung. Und die Ereignisse der letzten Wochen, was die Regierungsparteien anbelangt, würden dann bedeuten, dass diese Politiker mit Vorbildwirkung sofort zurücktreten müssen.
Das heißt, Sie sind da lieber Vorbild für die Corona-Leugner?
Nein, überhaupt nicht. Ich sage noch einmal, alle Maßnahmen, die ja vorgeschrieben sind, sind einzuhalten, auch wenn sie mir nicht gefallen. Wir haben uns an Gesetze zu halten. Aber bitte, ich darf schon darauf hinweisen, dass diese Maßnahmen, die von unserer Regierung vorgeschrieben wurden, dazu geführt haben, dass wir bei den Infektionszahlen nicht vorne mit dabei sind, also immer im positiven Sinne, und den größten Wirtschaftseinbruch in der Europäischen Union haben. Und noch einmal, ich verstehe nicht, warum Prostitution erlaubt ist.
Aber jetzt, da das darf haben ich Sie den Hausbesuch gesagt, machen. Aber einfach nur als Signal, dass man die Maske trägt,
das ist doch
als
ein völliger Unsinn.
Für die Bevölkerung, für die vielen Menschen, die diese Parlamentsdiskussionen sehen, wäre es ja vielleicht ein Signal, wenn alle diese Masken tragen.
Es wäre ein schönes Signal, wenn die Mandatare mehr zuhören würden, weniger am Handy herumhängen würden bei den Debatten, vielleicht auch nicht in irgendwelchen Zeitungen lesen würden. Das wäre ein schönes Signal, weil dort die Gesetze beschlossen werden. Und wenn auch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit im Parlament einmal eingehalten würde.
Vielleicht könnte man das alles zusammenfassen, weniger Zeitung lesen und Maske tragen.
Und die Maske noch einmal. Es gibt auch, die Maske ist im Parlament nicht vorgeschrieben. Daher kann man niemanden kritisieren, der die Maske nicht trägt. Einige tragen sie, andere nicht. Einige lassen sich impfen, andere nicht. Einige lassen sich testen, andere nicht. Das ist so in einer Gesellschaft. Und ich verwehre mich auch dagegen, dass man dann im Umkehrweg vielleicht bei der Bevölkerung gewisse Dinge unbedingt vorschreibt. Ich darf noch einmal sagen, für die Schulkinder, die sich testen lassen müssen und die Maske tragen müssen, und bei den Lehrern gibt es andere Regeln, ist das alles andere als angenehm und lustig.
Ganz kurz noch zu Ihrer persönlichen Zukunft. Sie spielen ja immer damit, trete ich an, trete ich nicht an. Bei der Bundespräsidentenwahl in einem Jahr sollten wir es dann eigentlich bald einmal wissen, ob Sie jetzt antreten oder nicht. Warum ist das so ein taktisches Spiel? Weil Sie ja immer sagen, entweder der Herr Van der Bellen tritt nicht an, dann trete ich an. Wenn die SPÖ nicht antritt, was ist jetzt der Stand?
Ich spiele gar nicht damit. Sie haben mich gerade gefragt. Also wenn Sie mich gefragt hätten, dann wäre das gar kein Thema heute
und
gewesen.
Zwar?
Ja, die Zukunft wird es weisen.
Also Sie wissen es noch nicht?
Ich weiß es ziemlich genau, was ich vorhabe, aber ich werde dann, wenn es soweit ist, meine Entscheidung bekannt geben.
Vielen Dank, Norbert Hofer.
Danke.
Vielen Dank, Doris Vettermann. Danke.